Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Heute steigen wir ohne lange Vorrede zu den letzten Predigten direkt in den letzten Abschnitt unserer Predigtreihe Eden über die Schöpfungserzählung aus Genesis 2. Es wird heute gehen um Rettung aus der Einsamkeit, Beziehung der Geschlechter und zum Schluss um Freikörperkultur. So, und das Ganze ist tatsächlich der Höhepunkt dieser ganzen Erzählung, dieser ganzen Story über die Erschaffung des Menschen. So, ich lese vor aus Genesis 2. Da ließ Jahwe Gott einen Tiefschlaf auf den Menschen fallen, so dass er einschlief. Dann nahm er eine Rippe und verschloss die Stelle mit Fleisch. Und Jahwe Gott baute die Rippe, die er vom Menschen genommen hatte, zu einer Frau und führte sie dem Menschen zu. Da sprach der Mensch: Endlich. Diesmal ist es Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Sie soll Isha, Frau, genannt werden, denn vom Ish, Mann, wurde sie genommen. Darum wird der Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und an seiner Frau hängen, und sie werden ein Fleisch sein. Sie waren nackt, der Mann, Mensch und seine Frau, aber sie schämten sich nicht. Ich habe mich über die letzten Wochen total in diesen alten Text, nicht nur diesen, sondern den ganzen, der ja auch ein bisschen auf den ersten Blick seltsam daherkommt, total in diesen alten Text, diese alte Geschichte verliebt. Weil mir so ist, als ob ich etwas von dem verstanden hätte, was dieser Text weiß über Gott und was er mir sagt über mich. Mir ist so, als hätte ich davon was verstanden. Die Texte, die sagen nämlich das, was sie da sagen, absichtlich, auch wenn das seltsam klingt. Da steckt eine tiefe Weisheit drin, und mehr als das, mein Eindruck ist, du kannst Gott selbst in diesen Texten hören. Ich habe ihn flüstern hören die letzten Wochen oder lächeln sehen, oder manchmal wurde er auch deutlich. Heute wird er an einer Stelle mal deutlich. Und er sagt in diesen ganzen Geschichten tief gesunde Dinge, tief gesund machende Dinge für mein Leben. Ich hoffe also, du vernimmst heute in dieser uralten Geschichte etwas von dem, was Gott dir sagen will. So, also es geht heute um Rettung aus der Einsamkeit, Beziehung der Geschlechter, Freikörperkultur. Wir fangen an mit Rettung aus der Einsamkeit. Und dafür müssen wir nochmal ziemlich nach oben springen in den Satz, der eigentlich die Einleitung zu der heutigen Story ist oder zum heutigen Abschnitt ist und den ich letzte Mal schon mal kurz angeschaut hatte. Das ist der Satz, den ihr jetzt ganz oben lest. Und Jahwe Gott sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe schaffen als sein Gegenüber. Da habe ich letzte Mal schon ein paar Dinge zu gesagt, heute nochmal ein paar mehr. Also, da ist Adam, der Mensch, also wirklich der Mensch, Mensch wie wir hier. So, und der ist gerade von Gott geschaffen, der ist gerade in diesen Garten gesetzt, hat eine Aufgabe gekriegt, hat alles, was er braucht, bla bla. Etwas an ihm ist aber, obwohl er gerade erst so da ist, ja, schon nicht gut. Also Gott macht etwas, ja, schaut sich das an und sagt, oh, also, ja, nicht schlecht, aber es ist noch nicht gut. Was du hier hörst, erlebst, liest, ist ein selbstkritischer Gott. An sich schon was Spezielles. Ein selbstkritischer Gott. Also er hat ein Werk geschaffen und das trägt aber noch einen Makel. Und der Makel lautet Einsamkeit, Alleinsein. So, und darum will ihm jetzt Gott eine Hilfe schaffen. Ich habe letztes Mal ausgeführt, wie falsch man dieses Wort Hilfe verstehen kann da in diesem Text und wie falsch es die Kirche auch verstanden hat über die Zeit. Also Hilfe kriegen wir meist in folgendem Hals. Doro, du hast hier vorne Wasser, kannst du mir ein Glas Wasser bringen? Nee, brauchst du nicht machen. War nur zu, das würden wir Hilfe nennen. Ja, ich wollte dich nur ersetzen. Das würden wir Hilfe nennen, ja? Ich bin zu faul, mir sie selbst zu holen und lass die Doro laufen. So. Hätte ja jetzt hier auch einen Grund, ich könnte mir brauche aber kein Wasser. Das meinen wir meistens, wenn wir Hilfe sagen. Also jemand hilft aus, ja, Assistent, Assistentin, so. Es gibt den Sheriff und den Hilfs-Sheriff und wir wissen genau, wer das Sagen hat von den beiden. Oder Hilfskonstruktion, ja, das eigentliche ist was anderes, aber jetzt haben wir halt mal Hilfskonstruktion. So, dieses Wort, wir kennen Hilfe schon auch noch anders, aber oft benutzen wir es so. Das ist hier, diese Art von Hilfe ist hier überhaupt nicht gemeint. Wenn ich hier mit einem Infarkt zusammenbreche und einer unserer zahlreichen Ärzte oder Ärztinnen kommen und reanimieren mich hier oder was, retten mir das Leben, das ist auch Hilfe, ja? Eine ganz andere Art von Hilfe, das ist die Art von Hilfe, die hier gemeint ist. Warum weiß man das? Weil dieses Wort Äser, das habe ich letztes Mal schon gesagt, sonst in der Bibel ausschließlich für Gott benutzt wird, wenn er hilft. Und er bringt selten einfach nur Wasser, hat er vielleicht auch mal. Er ist nicht unser Assistent. Der Mensch ist hier allein und was er braucht, ist keine Assistentin, sondern Rettung. Dieser Mann muss gerettet werden. Eigentlich, wenn man es genau nimmt, weiß man zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass das ein Mann ist. Hier steht einfach Mensch. Wir wissen es, weil wir die Geschichte kennen, aber so. Also und ein für Gott reserviertes Wort, Äser, Hilfe, wird benutzt, um das zu beschreiben, was Gott dann hier schafft. Wir wissen, die Frau, Rettung, die den Mann aus der Einsamkeit holt. Das bedeutet zum einen, allein ist der Mensch existenziell gefährdet. Er hat ein fettes Problem, etwas ist nicht gut. Allein auf einem Wal durchs Universum treiben, ja, noch wenn der noch so nett ist, der Wal und das Häuschen so schön. Das ist noch nicht Menschsein in seinem Sinne, wie Gott es gut nennt. Isolation ist unmenschlich. Das bedeutet jetzt aber auch, und das ist der erste Gedanke, den ich mal so festhalten will da oben, der Mitmensch, egal jetzt ob Frau oder Mann, der Mitmensch ist deine Rettung. Und du bist für den Mitmenschen Rettung. Wie gesagt, denk jetzt mal noch nicht an Beziehung zwischen Mann, Frau, Liebesbeziehung. Ja? Einfach mal überhaupt an Mitmensch. Wir reden erstmal nur davon, dass der Mensch offensichtlich existenziell andere braucht. So, darum war dieser Clip vorhin eigentlich erst ab dem Zeitpunkt ein schöner Clip, wo dieses Seil flog. Rettung aus der Einsamkeit. Und der Punkt ist, kein Mensch, niemand von euch kann sich da alleine rausholen. Also allein kann man sich nicht aus Alleinsein befreien. Die anderen Menschen sind unsere Rettung aus der Einsamkeit. Ein Freund von mir ist Theologieprofessor in Australien. Und irgendwie sehen australische Theologieprofessoren anders aus, als man sich so die hier vorstellt, also es ist so ein Bulle von Mann, ein bisschen, er ist nicht groß, aber so hat sowas so ein SUV unter den amerikanischen Theologieprofessoren. Und die Sportart, die er liebt, ist auch irgendwie nicht so professorenmäßig. Lacrosse, weiß nicht, ich kannte das vorher nicht, bis er es beschrieb. Sieht ein bisschen aus wie Rugby, da oben ist mal ein Bild. Sieht ein bisschen aus wie Rugby, Helme, Stöcke und da sind irgendwie so Netze dran, mit denen können sie irgendwie den Ball fangen und auch werfen und so. Und das Spiel ist echt brutal. Also was du alles mit diesem Stock machen darfst, ich habe 2-3 Mal nachgefragt, was dürft ihr damit machen? Dafür würdest du hier ein Verfahren an den Hals kriegen. Also du darfst nur nicht auf den Kopf hauen. Ja, du hast auch mit dem Stock so in jemanden rein. Also vielleicht habe ich ihn nicht ganz richtig verstanden, aber es ist brutal irgendwie. Auf jeden Fall, er erzählt, wie er und ich glaube, aus seinen Erzählungen zu entnehmen, dass er jetzt nicht der Topmann auf dem Feld ist. Also er ist Amateur, da spielen aber zum Teil auch in Amateurmannschaften Profis, die dann sich eingekauft werden. Jedenfalls erzählt er so, wie er mit dem Ball hat und rennt und dann 3 gegnerische Typen auf ihn zukommen und einer so frontal, so ein Bulle von Typ, auch noch irgendwie so Kriegsbemalung hier. Und er rennt also mit dem Ball und diese Jungs kommen da auf ihn zugerannt und wenn Scott erzählt, so heißt er, dann kannst du dir richtig ausmalen, was in ihm vorging, nämlich die panische Erwartung dieses Aufschlags gleich, wenn der Bulle da in ihn reinhämmert. So. Angst. Er sagt sogar mal, man müsste eigentlich jetzt aufhören. Oft hört man Lacrosse dann auf, wenn man eine schwere Verletzung hat, dass man nicht weitermachen kann. Das ist eigentlich kein schlauer Plan. Er rennt, sieht diesen Bullen da kommen, Angst vor Schmerz, ausgeliefert sein sind seine Gefühle. Und dann hört er die Stimme eines Mitspielers hinter sich. Ich bin hier. ich bin hier, und er tackelt diesen Typen aus dem Weg, seinen Gegner, ja, seinen Mitspieler. Und Scott sagt, und er ist Theologieprofessor, er sagt, wenn ich erklären soll, was Rettung ist, dann denke ich an diese Situation. Jemand hinter mir, einer in meiner Mannschaft ruft, ich bin hier. Ich bin hier nicht allein. Das ist Rettung. Dein Mitmensch ist deine Rettung. Und du bist für deinen Mitmenschen Rettung. Ist uns das bewusst? Das ist ja fast eine Binsenweisheit. Ist uns das bewusst, dass das so ist? Hier sitzen Leute, die sind nicht zum ersten Mal in dieser Kirche und kennen trotzdem niemand. Und ganz am Anfang hast du vielleicht gedacht, geil, keiner merkt, dass ich neu bin. So, das ist ja ganz schön. Und jetzt denkst du vielleicht, ah, keiner merkt, dass ich neu bin. So. Vielleicht bist du auch jemand, der sagt, ey, super, ich will hier nur ein bisschen Inspiration. So, aber vielleicht kennst du auch dieses Gefühl, nachher im Foyer zu sitzen oder zu gehen oder schnell zu gehen, weil du denkst, ey, die Leute kennen sich, ich kenne keinen, das ist doof hier. Und diese Situation habe ich schon x-mal erlebt. Das ist blöd. Stehst da so rum, pfeifst ein bisschen oder was, ja. Also ich denke an niemanden Speziellen, keine Sorge. Aber ich glaube einfach, dass es so ist, einfach weil bei großen Menschenansammlungen das immer irgendwie so ist. Die einen kennen sich, die anderen nicht. Und die anderen, diese anderen da, die wären deine Rettung. Ja, also jedenfalls in dieser Situation. Vielleicht solltest du mal versuchen, jemanden anzusprechen. Denn diese Gemeinde, diese Kirche fühlt sich anders an, wenn man jemanden kennt. Oder ihr, die ihr Dutzende kennt, ihr könntet Rettung sein. Für jemanden, der niemanden kennt. Ihr müsst ja nicht gleich heiraten. Es geht mir ja auch nicht um, oh, wir werden gleich beste Freunde oder so. Es geht mir einfach nur darum, das Alleinsein könntest du beenden. Das Alleinsein im Foyer nach dem Gottesdienst. Das kann keiner von sich alleine aus beenden. Dazu braucht man immer jemand. Oder die Leute in deiner Mini-Church, wenn du eine hast, die sind deine Rettung. Manchmal sind sie ja auch irgendwas anderes, ich weiß schon, aber du könntest sie auch mal mit diesem Blick sehen. Sie sind deine Rettung. Und die Zeit, die du da investierst, oder deine Anwesenheit in dieser Mini-Church, wenn ihr nicht wisst, das ist kleine Gruppen, die sich unter der Woche treffen und sich austauschen, ziemlich unterschiedlich aussehen, was sie da so genau machen, aber sich austauschen über Glauben im weitesten Sinne. Sich helfen, gemeinsam zu glauben. Füreinander beten zu Dinge. Deine Anwesenheit dort ist Rettung für die anderen. Deine Kinder, deine Familie, deine Verwandten, nicht deine Haustiere, hatten wir letztes Mal, ne? Aber deine Nachbarn, deine Kollegen, sind deine Rettung. Das mit den Haustieren hat nicht hingehauen. Das ist ja dieser Versuch, den man da... Ja. Denn es wäre nicht gut ohne sie. Wir haben in der Mini-Church letzten Sonntag, Montag, über den Sinn des Lebens philosophiert und haben irgendwie so gesagt, ja, wahrscheinlich liegt es irgendwie auch in der Aufgabe, die man so hat, die man so ausfüllt. So. Nach diesem Text müsste man sagen, ja, mag sein, aber wahrscheinlich liegt ein großer Teil, vielleicht sogar der größte Teil vom Sinn des Lebens irgendwo in dieser Sache hier verborgen. In Beziehung. Einfach, dass du da bist, rettet andere. Dass es dich gibt. Weil du bist nämlich dann für jemand da, wenn du da bist. Du rettest durch pure Existenz. Könnte der Sinn des Lebens da drin, ich finde, das könnte man Sinn des Lebens nennen. Meine Existenz rettet. So, wenn man Gottes Wesen auf einen Satz zusammenfassen will, dann sagt man, Gott ist die Liebe. Da kommt man sogar ohne Theologieprofessor zu sein drauf. Ne? Also, wenn man Gottes Wesen eindampfen will auf einen Satz, dann kommt das raus. Gott ist Liebe. Oder der Name Yahweh, mit dem er sich Mose vorstellt im Alten Testament, der heißt nichts anderes als, ich bin da. Ungefähr wie dieser Typ, der da jemand wegtackelt. Ja, das macht er dann mit den Ägyptern. Tackelt die aus dem Weg, befreit sein Volk. Ich bin da. Also Gott, Gottes Wesen, kann man das sagen? Der Sinn der Existenz Gottes liegt im Lieben und Dasein. Punkt. Könnte unser Sinn auch drin liegen. Dass andere da sind, das rettet dich. Dass du da bist, rettet andere. So, zweiter Punkt, die Beziehung der Geschlechter. Der Mensch ist also immer noch allein in unserer Story. Gott schafft ihm eine Hilfe und dann steht da als Gegenüber. Übrigens, wir halten uns jetzt zuerst so lange bei dem ersten Satz auf, ne? Und dann rutschen wir ziemlich schnell gleich durch die Geschichte. Also es dauert nicht durch den ganzen Text so lange wie jetzt. So, als Gegenüber Luthers falsche, muss man leider so sagen, ich finde man großartig, aber Luthers falsche Übersetzung macht ein bisschen deutlich, was für ein ätzendes Unrecht zwischen den Beziehungen der Geschlechter es jahrelang eigentlich immer gab. So. Luther hat nämlich übersetzt, ich will ihm eine Gehilfin machen. Da muss man schon sagen, ja, Hilfe. Das hebräische Wort ist sogar noch männlich, was da steht. Da kannst du Gehilfin schon gar nicht irgendwie. Ich will ihm eine Gehilfin machen, sagt er, okay. Die um ihn sei. Stehen tut da gegenüber, Luther übersetzt, die um ihn sei. Das ist der Traum der Männer. Also eine Assistentin, die um uns ist, alles für uns tut, im Zentrum steht klar der Mann, im Zentrum steht klar der Patriarch. Und so wurde die Dominanz des Mannes in Bibeltexte hineingelesen, als stünde hier, die um ihn sei, steht aber nicht da. Hier steht als gegenüber, und zwar das Wörtchen, was da steht, heißt neged, oder ist auf Hebräisch so, und es heißt sowas wie entsprechendes Gegenstück. Ja, etwas, was muss nicht, ist nicht gleich unbedingt, aber gleichwertig, gleich wichtig, die Entsprechung auf der anderen Seite quasi, neged. Diese kleine Story da macht das eigentlich deutlich so. Diese Rettung hier, ja, ist eine Rettung auf Augenhöhe. Die beiden retten sich gegenseitig. So. Also eine Unterordnung der Frau unter den Mann findet sich in diesem Text null. Das kannst du noch nicht mal ohne Not da reinlesen. Selbst das geht kaum. In anderen Worten, Bibeltexten sieht es nochmal anders aus. Müssen wir mal genauer hingucken. Aber hier steckt es nicht drin. Und immerhin erhebt dieser Text den Anspruch, so soll Menschsein eigentlich sein. So soll es eigentlich sein. So, die Beziehung der Geschlechter also als gleichwertiges Gegenüber. Und jetzt Beziehungen aller Art, nicht nur zwischen Männern und Frauen, sollten so gekennzeichnet sein von gleichwertigem Gegenüber. Beziehungen, in denen einer das Sagen hat und der andere schließt sich immer an, der andere folgt immer brav, das ist nicht dieses Gegenüber-Ding hier. Oder Beziehungen, in denen der eine abhängig ist vom anderen, vor allen Dingen innerlich abhängig. Es gibt natürlich äußere Dinge. Ich sitze im Rollstuhl, ich brauche jemanden, der mich schiebt oder so, ja? Das heißt aber, muss aber lange keine innere Abhängigkeit zur Folge haben, ne? Also, Beziehungen, in denen jemand innerlich abhängig ist vom anderen, sind nicht von dieser Gegenüberart. Auch nicht Beziehungen, in der der eine sich fast im anderen auflöst und seine Identität aufgibt. Weil er mit jemandem zusammen sein will, gibt er fast das auf, was ihn eigentlich ausmacht. Seine eigenen Träume, seine Ziele, sein Wesen. Ich weiß nicht, habt ihr mal so Paare erlebt? Manchmal erlebt man das. Da ist einer, es muss nicht der Mann sein, kann auch die Frau sein. Da ist einer das Zentralgestirn und der andere kreist so drumrum. Und irgendwann fragst du dich, okay, also wer sie ist, habe ich jetzt begriffen, kann man nicht übersehen. Aber was ist eigentlich er? Wer ist eigentlich er? So, es gibt also diese Kraft in uns, die will mit dem anderen zusammen sein, eins sein. Sich auch ein Stück weit tatsächlich so mit dem anderen verbinden, dass man eins wird und nicht mehr zwei ist. Diese Kraft gibt es. Die andere Kraft, dass man sich selbst sein will, ist genauso bedeutsam. Und eine Beziehung wird krank, wenn diese Kraft untergeht. Hier steht gegenüber, gegen. Ne? Also da, das bedeutet auch Spannung, das bedeutet auch, das ist wie das Seil da. Ne? Das ist unter Spannung, die beiden da. Bist du in deiner Beziehung du selbst? Und ich weiß nicht, an welche Beziehung du jetzt denkst. Ja, das kann auch Freundschaft sein oder was auch immer. So. Oder bist du manchmal auch Gegner? Ja, du bist ganz für den anderen, aber hier, an dem Punkt bist du auch mal Gegner. Du sagst, nö, du bist Opposition. Du hast eine andere Meinung, du vertrittst sie auch. Oder gibt's das nicht? Das macht Beziehungen natürlich nicht so leicht, ne? So ein Gegenüber. Aber nur so wird es Rettung. Anders wird es nämlich nur Vereinnahmung. Also, ein bisschen ist das hier ein Aufruf zur Revolution. Wenn du denkst, ich stecke in einer Beziehung, die ist an dem Punkt nicht gesund, ja, dann strampel dich frei. In einer gesunden Beziehung, so habe ich es mal in einer Trauung gesagt, da sitzen eigentlich nicht ab jetzt zwei Eheleute in einem Boot. Da kann nämlich nur einer lenken. Und der andere sitzt, nee, der lenkt, sitzt mit dem Rücken zur Zukunft. Na gut. Aber die sitzen eigentlich nicht in einem Boot. Eigentlich ist das Bild schöner, ihr habt zwei Boote, aber ab jetzt haltet ihr sie beieinander. So ähnlich wie da mit dem Seil. So. Und das werdet ihr auch in 30 Jahren noch willentlich tun, diese Boote beieinander halten. Da ist also eine Freiheit. Und aus Freiheit heraus wollt ihr die Boote zusammenhalten. Gut. Okay. Also, so ein Gegenüber braucht der Mensch. Jetzt kommen wir endlich mal hier zur Rippe. Dann kommt ja die Story mit den Tieren vom letzten Mal. Überspringen wir jetzt. Das war ein Flop. Und jetzt kommt die Rippe. Es war natürlich nicht nur ein Flop. Das hatte auch einen Sinn. Aber habe ich letztes Mal erzählt. Jetzt kommt die Sache mit der Rippe. Tiefschlaf für ihn, Knockout, er kriegt das wieder nicht mit, was da passiert. Und dann baut Gott aus einer männlichen Rippe die Frau. Man kann natürlich jetzt fragen, was soll das? Und diese Frage ist gut, was soll das? Die Frage, wie geht das? Die kannst du vergessen. Der Text würde sagen, wie geht das? Was soll das, ist die bedeutende Frage. Warum wird es so erzählt? Was soll das? Was ist der Sinn? Könnt ihr jetzt ganz viele Worte machen, aus zeitlichen Gründen mache ich das nicht, und exegetisch erklären, was das mit der Rippe soll oder mindestens die Möglichkeiten aufzeigen. Wenn euch das interessiert, hört euch auf worthaus.org mal den Vortrag von Professor Dr. Zimmer an zu diesem Thema, dann kriegt ihr ein paar Vorschläge. Ich mach's kurz, wenn man das exegetisch sich anguckt. Der Sinn ist, die Anziehungskraft der Geschlechter wird in dieser Rippensache deutlich. Die Anziehungskraft. Die Geschlechter gehören zusammen, weil sie aus einem Teil von ihm erschaffen ist. So. Und das ist anscheinend im alten Orient ein bedeutungsschweres Bild. Gerade die Rippe. Ja, da zieht sich hier unten irgendwie was magisch an. Also angeblich soll das sogar ein bisschen erotisch aufgeladen sein hier, diese Redeweise von der Rippe. Ja? Auf jeden Fall, als der Mann dann wieder angeknipst wird, ja, und reanimiert und die Frau wird ihm zugeführt, da reagiert er genau so. Und jetzt kommen wir sozusagen zur spannendsten Stelle, zum Höhepunkt der ganzen Geschichte. Denn jetzt, weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, jetzt wird Adam zum ersten Mal etwas sagen. Oder? Ich glaube, er hat nichts gesagt vorher. Zum ersten Mal was sagen. In der gesamten Story, 6 Wochen lang schweigt der Mann. Kein Piep gesagt. Und jetzt sind seine ersten Worte die: endlich. Endlich. Und das ist der Höhepunkt der Geschichte. Endlich. Der Mann ist gerettet. Der Mann ist erlöst. Und dann wird er im nächsten Satz zum Dichter. Tatsächlich, das sieht man im Deutschen natürlich nicht mehr oder nur noch ganz schwer. Das, was er dann sagt, ist poetisch. Also im Hebräischen würde ich das auch nicht bemerken, weil ich nicht so gut Hebräisch spreche. Da reimt sich nämlich nichts im Hebräischen poetischen, sondern da gibt's einen Rhythmus in die Sätze. Ich habe das mal versucht, so auf Hebräisch vor mich hin zu murmeln. Ich habe keinen Rhythmus gefunden. Wahrscheinlich spreche ich zu schlecht. Aber man kann es sehen in der hebräischen Bibel. Kann man sehen, diese 2 Sätze sind so ein bisschen eingerückt, wie ein kleines Gedicht. So, der Typ redet rhythmisch. Der erste menschliche Satz der Bibel ist ein Rap. Ist ein Rap. Bein von meinem Bein, Fleisch von meinem Fleisch. Ja, so ungefähr. Dann geht's auch noch weiter. Sie soll Isha, Frau, genannt werden. Ja, das klingt... Mal ganz ehrlich, es ist kein guter Rap, kann man sagen. Ne? Also vielleicht liegt hier die tiefe, tiefe Erklärung und Enttäuschung, die der Feminismus irgendwie entdeckt hat, der Frau über den Mann. Ja, also er ist süß, aber er ist nur mittelgut oder so. Vielleicht ist das in diesem süßen, aber nicht ganz so toll klingenden Rap. Vielleicht klingt es auf Hebräisch auch super. Übrigens, ich habe gedacht, an der Stelle kann ich einen Witz erzählen, den musste ich ja irgendwann mal loswerden. Über Erwartungen und Enttäuschungen vom anderen. So. Also als Adam nämlich, steht nicht in der Bibel, aber weiß ich, als Adam nämlich die Frau jetzt da begutachtet hat und happy ist und so, bedankt er sich nochmal bei Gott und so und sagt ihm: hier, ich habe nur eine Frage. Warum hast du die Frau so schön gemacht? So. Gott sagt: Adam, ich habe die Frau so schön gemacht, damit du sie willst. Ja gut, das ist, sie ist wirklich, aber noch eine Frage: warum hast du sie so unglaublich dumm gemacht? Und Gott sagt: Adam, ich habe sie so dumm gemacht, damit sie dich will. Weiß gar nicht, ob der Frauen- oder männerfeindlich ist, dieser Weg. Aber also, tatsächlich aber ist Adam begeistert. Und wahrscheinlich, hier geht's gar nicht um Intelligenz oder Schönheit. Hier geht's um jemand, der anders ist als ich, aber wie ich ist. So. Bein von meinem, das heißt ja, ne, Bein ist Knochen. Ne? Knochen von meinem Knochen, Fleisch von meinem Fleisch. Und in der Story natürlich wortwörtlich, ne, durch die Rippensache da. Aber der Satz stammt eigentlich aus dem Alltag des Autors. Diesen Rap hier, den kannte man in der Kultur, in der diese Geschichte aufgeschrieben wurde. Das ist die Verwandtschaftsformel. So drückt man Verwandtschaft aus. Das ist Bein von meinem Bein, Fleisch von meinem Fleisch. Das ist nämlich meine Tante, meine Tochter. Nee, meine Frau nicht, gerade die nicht, so. Aber da, wo ich blutsverwandt bin, dann drückte man das so aus. Und jetzt kann man sich mal überlegen, was bedeutet in einer altorientalischen Gesellschaft Blutsverwandtschaft? Es gibt keinen Ausdruck, oder dieser Ausdruck beschreibt die stärkste Verbindung, die ein altorientalischer Mensch beschreiben kann. Blutsverwandtschaft. Bein von meinem Bein. Für so jemand tust du alles. Fleisch von meinem Fleisch. Für so jemand wirst du vielleicht sogar zum Bluträcher, wenn jemand da jemand antastet. Ja? Im Alten Orient. So. Also dieser Satz drückt ganz tiefe Verbindung aus und Schutz. Schutz für diesen Bein von meinem Bein, Fleisch von meinem Fleisch. Dieses Gegenüber, das so anders ist als du, zu dem du manchmal sogar in Spannung stehst, das dich aber rettet, das du rettest, mit ihm oder mit ihr solidarisierst du dich aufs Tiefste. Mein Fleisch, Fleisch von meinem Fleisch, Bein von meinem Bein. Stellt euch vor, diese Art Solidarität würde die Diskussion zwischen den Geschlechtern jetzt im Gesellschaftlichen prägen. Diese Art Solidarisation, Solidarität. Stellt euch vor, diese Art Einstellung, Fleisch von meinem Fleisch, würde in Ehen herrschen, in allem. Oder in Freundschaften. So. Und jetzt kommt noch ein Satz, der dazu gehört, zu dem Thema Beziehung der Geschlechter. Es ist nicht ganz klar, wer diesen Satz sagt. Sagt Gott den jetzt oder fügt der Autor den dran? Ist das jetzt O-Ton Autor? Aber auf jeden Fall, da steht, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und an seiner Frau hängen, sie werden ein Fleisch sein. Das ist ja nicht mehr Adam, der das sagt, ne? Da steht, an seiner Frau kleben, wieder diese Anziehungskraft, Rippe, kleben. Und dann steht da, ein Fleisch sein, das meint natürlich auch die sexuelle Seite, aber nicht nur. Die beiden bilden jetzt eine Einheit. Ohne diesen Gegenübergedanken wegfallen zu lassen, ja. Also wir sollten jetzt nicht den Gedanken, den wir eben hatten, hey, die beiden müssen auch eins, also zwei bleiben, so. Erst dann kann Beziehung funktionieren. Auflösen, weil hier steht ja jetzt ein Fleisch. Die beiden bilden eine enge Lebensgemeinschaft und bleiben darin zwei. So. Und aber was das Krasse an diesem Satz ist, also das war das, was ich, weiß auch nicht, ist mir noch nie aufgefallen. Dieser Satz wurde verfasst in einer Zeit, in der das überhaupt nicht gelebt wurde. Überhaupt nicht. Nie. Oder vielleicht nur in Ausnahmefällen, aber das Normale war das überhaupt nicht. Der Mann verließ niemals in der Kultur damals seinen Vater und seine Mutter, um an seiner Frau zu hängen. Sondern der Mann hat sich die Frau in sein Zelt geholt, in seine Sippe. So, wenn, dann war das die Frau, die ihre Sippe verließ. Also dieser Satz, der ganze Text eigentlich, beschreibt nicht das, was damals gang und gäbe war. Er beschreibt fast das Gegenteil von dem, was damals gang und gäbe war. Die Frau soll eigentlich gleichwertiges Gegenüber sein. In der patriarchalen Gesellschaft damals überhaupt nicht gang und gäbe. Soll eigentlich gleichwertig sein, ist eigentlich deine Rettung. Und dein Mann sollte eigentlich seinen Vater und Mutter verlassen. Also immer wenn die Bibel was sagt, was in dem Kontext, in dem es entstanden ist, eigentlich nicht passt, solltest du genau hinhören, weil es könnte sein, dass die Bibel hier sagen will, so sieht Gott das eigentlich. Manchmal sagt sie auch einfach was die anderen auch so sehen. Ja. So wäre eigentlich Gottes Wille. Deine Frau, dein Mann ist wichtiger als deine Sippe, deine Familie. Kein Mensch sah das damals so. Also darum ist dieser Text extrem mutig und extrem antipatriarchalisch. Das Patriarchat kommt dann, ne, auch im Kapitel 3 kommt es dann, als Folge des Sündenfalls. Ein Kapitel später haben wir es dann, das Patriarchat, aber als Folge von etwas, was Gott nicht wollte. So, diese Rippengeschichte ist also, vielleicht habt ihr es jetzt gemerkt, alles andere als ein naives Märchen. Sie ist eigentlich eine Geschichte, die Beziehung zwischen den Geschlechtern heilen könnte. So, Freikörperkultur, habt ihr ja drauf gewartet. Dritter Punkt. Keine Sorge, oder es gibt keine Bilder dazu. Also es gibt ein Bild, aber nichts mit, also so FKK-Bilder sieht man ja auch nicht gern, würde ich sagen. Aber sie waren nackt, der Mensch und seine Frau, aber sie schämten sich nicht. Dieser Satz, so harmlos kindlich er klingt, ist auch wieder ein Hammersatz. Hier steckt ein tiefes Wissen dass sich schämen, etwas, leider etwas zutiefst Menschliches ist, aber es eigentlich nicht sein sollte. Und ich meine jetzt das sich schämen im umfassenden Sinn, ja, also nicht so, FKK-mäßig. Und das sich schämen überhaupt. Also ich meine alles das, was eigentlich niemand wissen darf, sehen soll. Wenn es ans Licht der Öffentlichkeit käme, ja, dann wäre es für dich tief peinlich, beschämend. Jedes Mal, wenn ich in der letzten Zeit irgendwo in den Medien mitkriege, und man kriegt es ja mit, ja, wie jemand demontiert wird, wie eine Person überführt wird, Doping, Steuerkonten in der Schweiz, schmutzige Bilder auf Laptops, falsche Anrufe bei wem auch immer, ja. Jedes Mal, auch wenn, egal jetzt, ob ich das richtig finde oder falsch, oder ob ich die Person mag oder nicht, jedes Mal, wenn irgendwie jemand öffentlich, zu Recht oder Unrecht, auseinandergenommen wird, kriege ich ein mulmiges Gefühl. Jedes Mal denke ich, das könnte mir auch so gehen, ganz ehrlich. Es würde nur keinen interessieren, das ist mein Glück, aber man könnte mich doch demontieren, wenn man alles wüsste. Mich könnte man fertig machen, wenn ihr alles von mir wüsstet. Juristisch vielleicht nicht, aber rufmäßig, natürlich. Stell dir vor, alle deine Gedanken der letzten halben Stunde würden hier auf einer Twitter-Timeline abgelaufen. Ja, wenn du geschlafen hast, wäre es vielleicht noch peinlicher. Also, stell dir vor, wir wären alle völlig offen. Das geht nicht. Völlig ehrlich. Völlig authentisch. Können wir nicht sein. Manchmal hört man das so, den gut gemeinten Satz, hey, lass uns mal die Masken voreinander abnehmen. Ich denke jedes Mal, boah, das willst du nicht. Das will ich auch nicht. Das können wir auch nicht. Wir können Ehrlichkeit riskieren. Wenig, viel mehr Ehrlichkeit riskieren. Aber es bleibt das Geheimnis. Das brauchen wir, weil wir uns schämen für manches. Zimmer sagt in seinem Vortrag, und er ist Pädagoge immerhin, er sagt, das Schamgefühl sitzt tiefer als das Schuldgefühl. Das Schamgefühl sitzt tiefer noch als das Schuldgefühl. Ein Ort aber, ein Mensch aber, ein Gott aber, bei dem du dich nicht schämen musst, für nichts, das wäre ein Ort, ein Mensch, wie Gott es eigentlich gedacht hat. Ein Ort, ein Mensch, Gott, bei dem du dich nicht schämen musst, für nichts. Und 1000 Jahre, nachdem dieser Text entstand, lief ein Mann über den Planeten, von dem Paulus sagte, das ist eigentlich der zweite Adam. Das da war der zweite Adam, der Mensch. So sieht es eigentlich aus, wenn jemand wirklich Mensch ist, in dem Sinne, wie Gott es wollte. Und ihr könnt euch die Evangelien anschauen, dann seht ihr, wie Jesus, der zweite Adam, Menschen begegnete. Und wenn er das tat, oft wurde ihnen dann ihre Schuld schon bewusst. Nicht selten, ja. Aber mein Eindruck ist, sie schämten sich nie. Bei Jesus brauchtest du dich nicht zu schämen. Und da gab es Leute, die unter Menschen sich sehr wohl schämten für alles Mögliche. Es war schon längst offen. Lag schon offen da. Ihr Ruf war schon zerstört. So. Bei Jesus brauchst du dich nicht schämen. Menschen damals haben gemerkt, in diesem Mann kommt uns die volle, ungebremste Akzeptanz Gottes entgegen. So wie ich bin. Ohne Scham, egal was war. So einer ist Gott. Und wir können nicht genauso sein, weil wir sind immer noch Menschen, ja. Aber wir könnten, glaube ich, über Versagen, über Fehler, all solche Sachen, wir könnten über sie besser reden, wenn halbwegs gesichert wäre, wir werden uns nicht beschämen. Wir werden uns gegenseitig nicht beschämen. Wir wissen alle um die Dinge, für die wir uns schämen könnten. Vielleicht könnten wir dann besser über die Dinge reden, die nicht gut laufen. Also, Freikörperkultur habe ich das genannt. Die Überschrift passt natürlich überhaupt nicht zum letzten Punkt. Ich wollte nur, dass ihr hier bleibt oder wach bleibt. Was kommt da wohl so? Kultur, das ist das Einzige, was da passt. Kultur. Eine Kultur dieser Art, wo man sich nicht schämen muss oder wo das wenigstens abnimmt, weil man angenommen ist, die könnten wir versuchen zu pflegen. Wahrscheinlich müsste es uns dann gelingen, Tat und Person besser auseinanderzuhalten. Auch Gedanken und Person oder für was alles man sich sonst schämen kann. Ansatzweise könnte uns das gelingen, denn Kirche hat diese Aufgabe, das zu leben, so gut es geht, was Gott eigentlich dachte. Das soll Kirche eigentlich sein. Also auf unsere drei Punkte bezogen, Kirche soll das Leben einander retten durch Beziehung. Kirche soll das Leben, die Beziehung von Mann und Frau auf gegenseitige Achtung zu bauen, gleiche Augenhöhe. Kirche soll das Leben, dass die Anziehung zwischen Mann und Frau etwas Göttliches ist, eine Idee zum Feiern. Kirche soll eine Kultur prägen, wo man darauf achtet, dass niemand sich schämen muss. So, das war's, was ich heute zu diesem Thema sagen wollte. Und das war's, wenn man die ganze Reihe anschaut. Wir sind am Ende dieser sehr spannenden, tiefschönen Geschichte. Wie gesagt, ich habe mich in dieses Kapitel der Bibel verliebt. Und zwar, ich will das zum Schluss nochmal sagen, weil es so schön, zwar so schön diesseitig ist, ne? Es geht da ja um Dinge wie Körper, Arbeit, Versorgung, Genuss. Was hatten wir noch? Die Unterscheidung zwischen Gut und Böse. Es geht auch um Tiere, es geht um Neugier, um Beziehung, Mann, Frau, das, also so schön diesseitig, aber hinter diesem diesseitigen, hinter dieser Story, hinter dieser Erzählung, die das Diesseitige beschreibt, siehst du ein Bild von einem Gott, was so erleichternd, befreiend anders ist als die Bilder, die wir oder Leute um uns herum oft von Gott malen. Dieser Gott ist ein Künstler. Dieser Gott ist sowas von für dich. Dieser Gott, vielleicht erinnert ihr euch an den Satz, der denkt sich immer was aus für uns. Der denkt sich immer was aus. Der schätzt Menschenwert, traut ihnen unheimlich viel zu, alles eigentlich. Warnt vor den Grenzen, die zu überschreiten tödlich wären, weil er will uns lebendig sehen. Freut sich an unserer Neugier, letztes Jahr habe ich gesagt, autonome Lernfähigkeit, ne? Und hat eine Vision von Beziehungen, was die Geschlechter angeht, vor Augen, die übersteigt das, was wir uns vorstellen oder erstreben, bei weitem. Und es ist ein Gott, in dessen Gegenwart die Scham stirbt. Also diesen Gott so zu kennen, wie ihn diese Geschichte beschreibt, das könnte die Kraft haben, eine kranke Welt gesund zu machen, einen kranken Glauben gesund zu machen, kranke Beziehungen gesund zu machen, Minderwertigkeitskomplexe zumindest aufzubrechen, Selbstüberschätzung zu entlarven, das auch, ja, Existenzängste zu lindern, Traditionen, die schlecht sind, abzulegen, das Leben zu lieben, all diese Dinge. Dieser Glaube an diesen Gott könnte diese Kraft haben. Und so ist Gott eigentlich. An so einen Gott kann man glauben. So, und ich dachte, wenn du die letzten Wochen eigentlich gedacht hast, ja, an so einen Gott könnte ich schon glauben. Vielleicht denkst du, ey, damit sollte ich beginnen. Ich will diesem Gott mein Leben anvertrauen. Ich mache jetzt hier keine lange Geschichte draus, aber wenn du das möchtest, da am Ende nach dem Gottesdienst sitzen da oben immer zwei Leute, drei Leute, weiß nicht genau, die beten gerne. Wenn du denkst, hey, eigentlich will ich das, dann geh mal da so jemand hin und jemand betet mit dir und das ist der Beginn eines Lebens mit Gott. Du kannst auch auf mich zukommen, mache ich auch gerne. Und jetzt möchte ich auch mit dem Gebet abschließen und bleib dazu sitzen. Vater, ich danke dir, dass du so bist. Und ich danke dir, dass du eine Welt geschaffen hast, in der wir entdecken können, wie du bist. Vieles an dieser Welt ist echt schwierig für uns. Aber wir danken dir, dass es immer noch eine Welt ist, in der du da bist. Danke für deine Liebe zu uns, für deine Wertschätzung uns gegenüber und für deine Vision von einem guten Leben. Und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns immer wieder rettet aus unserer Einsamkeit, aus unseren Schwierigkeiten. Und wir bitten dich an der Stelle mal für Menschen, die gerade in der letzten Woche für Gerechtigkeit, für Frieden, für sie selbst sein dürfen, gekämpft haben. Wir bitten mal für die Leute weit weg von uns in der Ukraine und bitten dich, dass das, was dabei rauskommt, etwas Gutes ist, etwas Gesundes. Dass die richtigen Menschen das Sagen bekommen und die falschen Menschen abtreten. Und dass du das auch jetzt noch in deiner Hand hältst und die richtigen Kräfte stärkst. Aber wir bitten dich das genauso für unser kleines Leben, dass du die richtigen Kräfte, die richtigen Gedanken in uns stärkst und uns Türen auftust, wo wir nur Wände sehen, uns Hoffnung gibst und uns zeigst, wer du bist. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.